Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 143. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey Jan.
Wir ackern uns heute mal durch ein paar Aufregerthemen der letzten 7 Tage, aber natürlich wie immer ganz nüchtern. Es geht um AMD und die Treiberprobleme, die dann gar nicht nur Treiberprobleme waren, sondern auch viel größere Implikationen mit sich bringen hätten können sollen, bevor AMD zurückgerudert ist, möglicherweise, Fabian. Ja, auf halbem Weg zurückgerudert. Du hast Aufreger aus dem Civ-7-Universum.
Nee, also da sind es eigentlich gar keine Aufreger, sondern eher Beruhiger.
Ja, also erst der Aufreger und dann gleich das Beruhigungsmittel hintendran. Und wir kümmern uns zum Sonntagsfrage zum Thema, wie spannend sind für euch noch die jährlichen? Na, darum ging es gar nicht, ne? Neue Smartphones, wofür konnt ihr euch nicht begeistern?
Ja, ob es nämlich jährlich ist oder nicht, das ist ja ein Teil
davon. Ich kann mich erinnern, warte mal. Nee, hast du was gehört?
Mir war so, als hätte ich da irgendwie so einen Stapfen vernommen
okay.
Hinter mir.
Aber ich sehe uns, ja, egal. Ich glaube, wir sind
schwere Stiefel
ich glaub, im Schnee. Wir sind alleine, Fabian. Let's go. Bevor wir ans erste Thema gehen, noch ein kleiner Schwank aus dem Redaktionsalltag. Wolfgang testet gerade ein heiß erwartetes Spiel und gerade als er die letzte Grafikkarte für die Benchmarks in sein Testsystem geschraubt hat, beziehungsweise genau danach, breitete sich das Chaos vor ihm auf. Nichts ging mehr. Manchmal bootete das System, manchmal bootete es nicht. Manchmal hatte die Grafikkarte noch PCI Express 2.0 ja. mal 1.1 und so weiter und so
fort. Er hat also den neuen AMD-Treiber installiert?
Nein, also vielleicht doch. Vielleicht mal AMD melden, dass es dann noch weitere Probleme mit dem 2510.2 gibt. Ja, und dann dachte er irgendwann, nachdem er Grafikkarten ja ohnehin gewechselt hatte, Speicher gewechselt, CPU noch nicht gewechselt. Dann dachte er, die CPU hätte vielleicht die Grätsche gemacht. 9800X3D, gab es ja immer mal, aber er hatte zumindest keine Beule an der Unterseite. Und ich glaube, mittlerweile haben die das ja auch alle behoben. Außerdem war es kein ASRock-Board, sondern eins von MSI. Und jetzt habe ich mich für die Podcast-Aufnahme aus der Redaktion nach Hause gemacht und jetzt ereilte mich gerade die Botschaft. Es wird wohl das Mainboard sein, das mitten im Betrieb entschieden hat, nicht mehr zuverlässig zu funktionieren. Und Fabian, es wird deswegen der letzte Podcast sein, den wir hier auf dieser Hardware-Konfiguration miteinander aufnehmen, denn zugleich hat mir Wolfgang eröffnet, dass er herausgefunden hat, dass wir dieses Mainboard, was er jetzt gerade als neues Testsystem-Mainboard für den Neuaufsatz der Plattform auserkoren hat, dass das auch nochmal bei mir im Podcast-Rechner steckt und er hätte es gerne in der Redaktion.
Das Gute ist ja, du musst ja nicht mal die CPU vom Sockel lösen, denn du hast ja auch einen 9800X3D.
Aber nicht in diesem Rechner.
Ach, nicht auf dem Podcast-System.
Nee, den habe ich ja privat.
Hm.
Tja. So, den hätte ich ihm auch nicht gegeben, ne? der scheint es ja nicht zu sein. So, lange Rede, kurzer Sinn. AMD, Thema 1. Ich gehe nochmal gedanklich zurück auf den letzten Donnerstag, denn auch diesen Podcast nehmen wir wieder an einem Donnerstag aus nachmittags, weil ich bin jetzt alt, Fabian, ich konnte nicht
früher. Ja, du hattest gestern Geburtstag.
Und, ja, danke schön.
Ja, und ich habe dir schon gratuliert an der Stelle auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch, lieber Jan.
Und danke schön, lieber Fabian.
Alle, die das jetzt hören, die sollten sich jetzt eventuell genötigt fühlen, dann auch in die Kommentare zur Notiz zu gehen, zu diesem Podcast und dir auch zu gratulieren. Und dann haben wir nämlich richtig viel Engagement erzeugt für unseren Podcast.
Ja, und das ist so schön. Ja, und du weißt ja, dass ich mich am meisten über Glückwünsche auf den großen Podcast-Plattformen, Apple Podcast, Spotify, den Podcast gibt es Stand jetzt weiterhin nur Audio, wobei wir haben ja diese eine experimentelle Videofolge schon mal gehabt, ne? 126, gibt es jetzt auch YouTube zu hören, vielleicht kommt da in Zukunft ja noch mehr, wo wollte ich eigentlich hin, also ja, vielen, vielen Dank und ich wollte mich daran erinnern, was letzte Woche passiert ist. Und du hast gerade gesagt, viel Engagement. Ja, vielleicht war das ja auch einfach nur Engagement-Strategie von AMD, was letzte Woche abgelaufen ist. Was ist denn aber abgelaufen? Ich erinnere mich noch daran, dass ich letzte Woche Donnerstag morgens Hinweise hatte aus der Community, dass es Installationsprobleme gibt mit dem neuen AMD-Treiber, dem 2510-2, der ja einen Tag vor Ende des Monats endlich einen offiziellen Oktober Battlefield 6-Treiber gebracht hat. Oder Battlefield 6-Support. Davor gab es ja nur den 2510-1 als Beta. Dann habe ich mir das angeguckt und habe darüber geschrieben, dass halt insbesondere auf älteren RDNA-Grafikkarten, RDNA 1, RDNA 2, berichten Nutzer halt von Problemen. Und hatte dann noch gesehen in den Release Notes, dass da drin stand, dass auf RDNA 3 Grafikkarten vom Typ 7900, demnach XT, Non, XT, XTX und Cray USB-C Charging abgeschaltet wurde, ohne einen Grund zu nennen. Denkt so, okay.
Also die haben den USB-C-Anschluss hinten an der Slotblende, wo eigentlich ja HDMI und DisplayPort ist. Das hatte ja in Nvidia bei RTX 2000, RTX 20 glaube ich auch für VR. Danach haben sie es wieder eingemottet. AMD hatte das bei den 7900 dann.
Darüber, genau, die hatten es eine Generation länger noch.
Ja, darüber konnte man laden und das sollte nicht
mehr gehen. Du konntest halt VR-Headsets standalone an einem USB-C-Kabel betreiben. Ja. Ja, und das hatten sie jetzt gestrichen und denkst, okay, wenn ich sowas streiche, ist da vielleicht irgendwie ein riesen Problem, brennen überall die Karten ab, weißt du, geil, was ohne Kommentar, na gut, nehme ich mal auf. Und dann haben wir Podcast aufgenommen und gar nicht mitbekommen, dass ich das ja das Rad weiterdrehte, während wir aufgenommen haben. Und so richtig kapiert habe ich es dann auch erst am nächsten Morgen, als weltweit die Foren explodiert waren. Im Zuge der Treiberveröffentlichung von AMD. Denn die Installationsprobleme hatten ja durchaus etwas gemein mit Anmerkungen in den Release Notes, die an anderer Stelle dann nochmal konkreter von AMD dargelegt wurden. Was stand in den Release Notes noch drin, neben USB-C-Support auf 7900er-Karten, ist jetzt weg?
Also ich hantiere hier gerade noch mit der MX Master 3S, weil ich vergessen hatte, dass ich ja die Maus wechseln muss für den Podcast.
Ich habe es bisher nicht gehört.
Ich hoffe, man hat nicht diesen Windows-USB-Sound jetzt im Podcast gehört. Das wäre mega derpy. Gut. In den Release Notes stand drin bei Important Information: New Game Support and Expanded Vulkan Extension Support is available to Radeon RX 7000 and 9000 Series Graphics Products.
Okay, und was ist. Genau, weil. Mit der Treiber brachte ja Battlefield 6 Support, also New Game Optimizations und neue Vulkan-Befehlssätze.
Ja.
So. Und das klingt halt ein bisschen seltsam, ne? Weil dann denkst du, okay, also der Treiber bringt das nur auf RDNA 3 und 4. Okay, komisch, warum? Aber PC Games Hardware hatte dann bei AMD nachgefragt, was heißt denn das genau? Und da gab es dann eine Antwort und dann ging es rund. Richtig?
Es begann rund zu gehen. Also das Rad hat ordentlich beschleunigt. Was AMD oder was die deutsche Presseabteilung von AMD da hat verlauten lassen, war: RDNA 1 und RDNA 2 Grafikkarten werden weiterhin Treiber-Updates für kritische Sicherheits- und Fehlerbehebungen erhalten. Um sich auf die Optimierung und Bereitstellung neuer und verbesserter Technologien für die neuesten GPUs zu konzentrieren, versetzt AMD-Software Adrenalin Edition 2510-2 Grafikkarten der Serien Radeon RX 5000 und RX 6000, also RDNA 1 und RDNA 2, in den Wartungsmodus. Zukünftige Treiber-Updates mit gezielten Spieleoptimierungen werden sich auf RDNA 3 und RDNA 4 GPUs konzentrieren. Also ein Satz nach dem anderen
sagt im Endeffekt... erstmal positiv.
Ja, also natürlich ist es positiv formuliert, das ist eine Presseabteilung, das ist deren Job. Aber ein Satz nach dem anderen sagt eigentlich relativ eindeutig, auch mit überraschender Eindeutigkeit, würde ich unterstellen, RDNA 1 und 2 gehören jetzt zum alten Eisen, werden aufs Abstellgleis gefahren, kriegen zwar noch hier kritische Fehler und Sicherheitsupdates, ne, so wie Windows 10, wenn man diese extra Lizenz gekauft hat oder sein Konto angemeldet hat. Mein Rechner läuft übrigens noch, toi, toi, toi.
Und ja, nur der Windows-Sound geht, der USB-Sound, den haben wir jetzt nicht gehört. Aber ja, genau, und das war's dann mit dem Thema.
Ne? Ja, genau, und zukünftige Treiber-Updates halt, ne, mit neuen Spieleoptimierungen, nur RDNA 3, nur RDNA 4. Also nochmal das, was da in den Release stand, wo man eventuell denken konnte, ja, das gilt dann nur für den Treiber eventuell. Das hat dann diese Stellungnahme nochmal ausgeräumt. Nee, das gilt jetzt dauerhaft, zukünftig. Und du hast dann am Donnerstagabend noch eine News geschrieben und ich glaube, du hast es eben schon angesprochen, ich glaube, du hattest noch nicht so richtig auf dem Schirm, was davon dann die Implikation ist.
Nee, und am Ende hat das ja was aber dann gegenüber PC Games Hardware geäußert wurde und ich hatte auch schon eine Frage draußen, habe aber dann letztendlich, gut, weil die Presseabteilung auch sagen, okay, wenn ich einem eine Antwort liefere, dann ist die online und steht überall, da muss ich nicht noch anderen antworten. Ne? Einmal Kniefall reicht, ja. Das hat ja wunderbar am Ende diese Antwort dann eben auch zu der Trennung oder der Anpassung im Treiber gepasst. Ne? Dass Leute, die das Problem hatten, mit älteren Grafikkarten den angebotenen Treiber zu installieren, weil da gar nicht mehr RDNA 1 und 2 Support drin war, die macht das auch so ein bisschen kompliziert. Es gibt immer das Package, was wirklich alles unterstützt über die Release Notes. Den Treiber kann man auf alles, was aktuell noch von dem Treiber unterstützt wird, installieren. Aber und wenn man über die einzelnen Seiten geht von AMD, das ist, soweit ich weiß, auch immer das, was wir anbieten. Und wenn man sich durch dieses AMD-Dropdown-Treiber-Gedöns durchklickt, kriegt man am Ende für seine ausgewählte Grafikkarte den richtigen Treiber. War in dem Fall aber leider bei den RDNA 1 und 2 Karten eben leider nicht der richtige, sondern der falsche Treiber, der nur noch 3 und 4 unterstützt hat. So ergab doch aber alles erstmal dann schön einen Sinn.
Ja, und wenn AMD das erstmal so sagt, dann wird da ja wohl wahrscheinlich was dran sein, oder? Und ich hatte diese Meldung dann gegengelesen und ich dachte halt zuerst, das war, glaube ich, die ursprüngliche Überschrift, ne? Es ging irgendwie
aufs Abstellgleis
um oder USB-C so, ne? Und oder das war der Aufmacher und dann wurde halt eben erwähnt, FSR 4 wird es wohl wahrscheinlich nicht auf Radeon RX 6000 geben, wenn die jetzt eben den Legacy-Treiber bekommen.
Genau, das war so das Erste, was mir durch den Kopf ging. Ne? Also wir überlegen immer noch, kommt das für RDNA 3 überhaupt? Ich meine, bestätigt ist es nicht. Kommt es dann aber auch für 2? Wir haben ja gesehen, es läuft. Für mich war klar, wenn das jetzt Legacy ist, dann kommt das natürlich nicht mehr für RDNA 2. Aber ja, dir ging das dann alles so durch den Kopf.
Und ich habe es gelesen und ich war erstmal stutzig, weil ich dachte, ja, Moment mal, Wartungsmodus jetzt schon? Und dann dachte ich so, ist das üblich? Und dann habe ich kurz nachgeschaut, deswegen habe ich dann auch direkt reingeschrieben, was ist denn bei Nvidia? Und ich hatte mich nämlich erinnern können, dass da im Sommer was war, wo Pascal und Maxwell eben noch in diesen Wartungsmodus übergegangen sind. Und dann hatte ich
direkt... Nee, beziehungsweise, ich glaube, das hast du wirklich immer noch nicht verstanden. Da korrigiere ich dich jetzt hier noch mal kurz. Die werden in den Übergangsmodus gehen. Mit 590er Treibern, aber die gibt es ja noch gar nicht. Wir sind ja noch bei den 80ern.
So, ich dachte, ich hatte das so verstanden, dass ich wollte mich da gleich korrigieren. Ich hatte das so verstanden, dass die jetzt aktuell einen parallelen Treiber-Zweig haben auf Basis eines älteren Treibers. Nein. Aber die kriegen immer noch den aktuellen, den ganz aktuellen. Ja. Den,
genau, weil wir den 90er nämlich noch gar nicht haben.
Ah ja.
Da aber diese Woche auch noch parallel die Redaktion im gleichen Gebäude umgezogen ist, habe ich das dann in der Tat auch erstmal dabei belassen und dachte, das ist jetzt nicht...
Ah ja, interessant.
Es hängt weder dein noch mein Leben davon ab. Das ist nicht. Wir haben es jetzt gerade gerückt und können das jetzt auch im Nachgang eigentlich dann auch nochmal tun. Genau, die werden abgesägt werden irgendwann, wenn der 90er-Treiber kommt.
Der noch nicht da ist. Wir sind immer noch bei 580 irgendwas.
Ja.
Gut, das heißt im Endeffekt, ich hatte da dann geschrieben, dass im Endeffekt Turing jetzt auf einer Stufe mit RX 7000 steht, aber dann sind wir ja quasi, wenn das jetzt so gestimmt hätte, wie AMD es da hat verlauten lassen, dann wären wir ja auf Maxwell aus dem Jahr, wann kam der Kram raus? 2014, glaube ich.
Ja, und RDNA 2 war halt Covid, ne? 2020.
Und das stünde dann auf einer Stufe mit RDNA 2, genau. Nee, Quatsch, nicht einmal, mit RDNA 3 als letzte Stufe mit aktuellem Treiber.
Richtig.
So.
Ja. Also 22 vor 3 Jahren.
Also sehr absurd, 6, 7, 8 Jahre früher an zu sein. Und dann habe ich auch noch direkt den Vergleich reingebracht mit das aktuelle Upsampling bei Nvidia natürlich auf RTX 20, bei AMD nur auf RX 9000 bisher.
Weil du ja so ein Nvidia-Fanboy bist.
Genau,
das müssen wir an der Stelle auch nochmal festhalten.
Ich versuche ja nach Möglichkeit in jeder Situation, wo wir über Grafikkarten reden, Nvidia gut dastehen zu lassen. Deswegen haben wir auch noch nie über 8 GB Grafikkarten.
Ja, höchstens, dass du das Thema immer wieder anbringst und es so positiv konnotierst.
Absolut, mir
immer
wieder absolut. Ja. Nee, okay. Also zurück zum Thema. Ich fand den Vergleich halt einfach sehr hilfreich. Denn jetzt nur zu sagen, ja, das geht aus dem Support raus, wenn man das nur so singulär betrachtet, dann könnte man ja denken, ja, ist halt normal, ist okay. Aber vor dem Kontrast mit Nvidia sieht man halt, nein, das passt überhaupt nicht. Also irgendwas ist da.
den eigentlich springenden Punkt, den ich dann wiederum auch überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm hatte, obwohl ich ja vor 2, mittlerweile 3 Wochen das ROG Ally X getestet, aber auch übers ROG Ally ohne X mit Ryzen Z2A geschrieben habe, war mir trotzdem in dem Moment gar nicht klar, wahrscheinlich auch durch Umzug vernebelt, der Gedankengang, dass wir im ROG Ally mit dem Ryzen Z2A gerade ein neues SoC präsentiert bekommen haben, was eine Adena 2 iGPU hat.
Das kleine,
deswegen hatte ich
das kleine Ally, nicht das große, das ist viel stärker. Das kleine setzt halt echt noch auf Adena 2.
So, was dann eben auch schon sofort nur noch kritische Sicherheitsupdates geben würde, wenn AMD diese Aussage nicht nur auf die GPUs, sondern die iGPUs bezieht. Und die Frage, jetzt erinnere ich mich auch wieder, also langsam kommen die Erinnerungen hoch, die Frage hatte ich nämlich AMD gestellt. Hört mal, bezieht sich das, was ihr jetzt hier eigentlich da schreibt und sagt, nicht nur auf die großen Grafikkarten, sondern wirklich auch auf die iGPU. Ja. Ich meine, normalerweise ist es halt so.
Ja,
wenn also ich eine Architektur aus dem Support nehme, nehme ich die Architektur aus dem Support und mache dann nicht noch für die gleiche Architektur in einem Ryzen.
Und sie hatten sich in ihrer Stellungnahme auch ja auf RDNA 1, 2, 3, 4 und nicht auf RX irgendwas nur bezogen. Ne? Also es lag so nah. Und da hatten, glaube ich, dann auch, ne, das waren Leser, die darauf hingewiesen hatten, nicht nur auf den Xbox Ally, sondern auch darauf, dass AMD ja erst vor ein paar Wochen hingegangen ist und ganz alte Ryzen-APUs quasi neu aufgelegt hat mit neuem Namen, um Intel da im Endeffekt zu folgen, unter anderem die Serien Ryzen 100 und Ryzen 10. Ist bei weitem keine aktuelle Technik mehr von den CPUs, nicht von den iGPUs, aber auch nicht, denn da ist auch noch RDNA 2 drin. Und die sind jetzt gerade erst auf den Markt gekommen oder kommen auf den Markt, dann würden die ja quasi direkt in den Legacy-Status releasen und das war auch
weird. Aber gut, letztendlich hat AMD gesagt, wir nehmen alle, also in dem Statement, was AMD Deutschland auch nicht einfach so rausschreibt, außer dass AMD USA da gesagt hat, ja, das könnt ihr schreiben, haben sie gesagt, alle Grafikkartenarchitekturen, die älter sind als 3 Jahre RDNA 3, fliegen aus dem Support, was neue Features und Spieleoptimierungen anbelangt.
Genau.
Punkt.
So.
That's it.
Und also ich habe mich ohnehin schon gewundert, dass so ein gravierendes Statement dann von AMD Deutschland kommt. Na gut, vielleicht weil global die Handhabe kommuniziert das besser gar nicht, weil das keine gute Nachricht ist und AMD Deutschland hat das
raushauen.
Ich weiß es nicht. Also es war alles seltsam. Ich hatte das dann halt noch ergänzt abends. Du warst wahrscheinlich schon im Bett oder so, keine Ahnung.
Ich bin immer ganz früh im Bett, ja. In meinem Alter, Fabian.
Und dann hat über Nacht angefangen, das Internet zu brennen, wenn man so möchte. Denn nicht nur bei uns hat das natürlich Wellen dann geschlagen, sondern die Amis, die wurden ja quasi gerade erst wach.
Ja. So, und dann hat sich die Welt aber wieder zurückgedreht.
Naja.
Oder? Also vielleicht, oder nochmal, es ist halt absurd. Also nicht nur, ich habe es ja gerade schon zusammengefasst, nicht nur, dass sie sagen auf Nachfrage, alles, was älter ist als 3 Jahre, supporten wir nur noch im Sinne von Sicherheitspatches, sondern auch
das ist ja, also das stimmt ja nicht.
Falsch einmal gelaufen ist mit der Treiberfreigabe, ne, dass sie es nicht hinbekommen. Also jetzt sagen wieder alle, und natürlich muss man es ansprechen, so, oh, typisch AMD. AMD macht auch durchaus immer mal was richtig im Marketing. Und gerade die letzten Jahre, was so CPUs anbelangt, haben sie da ganz gut auch gegen Intel geschossen und das auch ordentlich durchgezogen. Aber in dem Fall, ne, stellen Treiber online, der Architekturen trennt, dann aber auf den älteren Architekturen erstmal gar nicht installiert werden kann, packen irgendwas völlig Verklausuliertes in die Release Notes, schreiben dann noch irgendwas über USB-C.
Ach so, das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Und
der Witz ist ja genau.
Was sich dann herausgestellt hat, das war einfach nur Fake News. Also das ist irgendwie da reingerutscht in die Release Notes.
Fehler.
Sie haben nicht gesagt, wieso, weshalb, warum, aber es war falsch. Es war komplett gegenstandslos.
Und das Verrückte ist, dass AMD ja zumindest in Deutschland die PR-Agenturen, die machen ja PR selber und haben aber auch Agenturen zu Hilfe an der Hand, dass mich Stunden, nachdem ich schon aktualisiert hatte, in meiner ersten Meldung, wo das USB-C-Thema ja noch das Thema war, neben den Installationsproblemen geschrieben habe, AMD hat gesagt, das stimmt nicht, das war ein Fehler. Und ich dachte, was ist denn das? Mich dann nochmal die deutsche Hilfs-PR-Agentur von AMD anschreibt und sagt, ich müsste das bitte korrigieren. Ich gesagt, das habe ich schon. Ach so, ja, Sie sind ja gar nicht der, der wir glaubten, dass sie sind. Und okay.
Ja, aber du hast ja auf die, deine Anfrage von Donnerstagabend, Freitagmorgen nach wie vor keine Antwort bekommen, oder?
Mit den IGPUs. Ja. Da brauche ich jetzt aber auch nicht mehr, weil ja, irgendwie war ja klar, dass die waren alle alten Architekturen waren raus.
Ja, also genau, eben alte Architekturen. Du hast eben gesagt, 3 Jahre alte Produkte, aber das stimmt ja nicht. Es geht ja um ja, 2 Wochen alte Produkte.
Ja, ja, ne? Okay. Ja,
also das ist, nur um das nochmal die Absurdität zu unterstreichen. So, und dann hat das über Nacht so gebrodelt und dann am nächsten Tag mittags in den USA, hier dann halt entsprechend gegen Abend, kam dann langsam raus, dass AMD sich gegenüber Toms Hardware noch einmal knapp geäußert hat. Denn natürlich haben auch die ganzen amerikanischen Medien entsprechende Anfragen an AMD gestellt, von wegen ist das euer Ernst? Und Toms Hardware hat dann eine Antwort bekommen. New features, bug fixes and game optimizations will continue to be delivered as required by market needs in the maintenance mode branch. So, also was heißt das Punkt. Jetzt? Also das war's. Ja. Punkt, genau. Das war die Stellungnahme so. Und teilweise hat man gelesen, ja, es ist komplette Kehrtwende, es ist alles negiert, was man vorher gesagt hat, es geht zurück. Aber wenn man das mal auseinander nimmt, Sie schreiben weiterhin explizit Maintenance Branch. Also dass diese Fahrt aufs Abstellgleis, wenn man so möchte, dieser Legacy-Status, der bleibt beibehalten. Und das Einzige, was sie jetzt sagen, ist ja, neue Features, Bugfixes und Game Optimizations, die wird es geben, aber halt eben as required by market needs. Und das ist halt unfassbar schwammig. Also was ist das, ne? Bedeutet das nur, wenn das Spiel so furchtbar performt, dass wir was machen müssen? Oder bedeutet das, naja, nur wenn es genug Spiele hat? Bedeutet das, naja, nur solange ihr laut rumheult? Oder bedeutet das, ja, das machen wir jetzt noch 2-3 Monate und dann hören wir stillschweigend auf und es merkt niemand?
Ja, oder hat ihre eigene Marktforschung gezeigt, dass kein RDNA2-Inhaber wirklich FSR4 auf seiner, oder die mehr, der Markt es nicht will?
Das kann
der Markt ist nämlich längst weiter.
Naja, also, ja. Also dann, was Market Needs angeht, da hatte ich ja nochmal die interessante Statistik bei uns aus der Community herausgekramt. Wir haben ja die entsprechenden Sonntagsfragen zu Grafikkarten jedes halbe Jahr. Und es gab keinen Zeitpunkt seit dem Release von RDNA 3, also RX 7000, in dem bei uns in der Community an den Teilnehmern der Sonntagsfragen mehr RX 7000 Grafikkarten in Betrieb waren als RX 2000 Grafikkarten.
6.000.
Genau, ja. 6.000, RDNA 2. So. Das heißt, wenn man nach Market Needs geht, dann hätten sie RX 7.000 aufs Abstellgleis fahren müssen und nicht RX 6.000.
Hm. Ja.
So, und so.
Gut. Aber sie sind, ja, ging ja noch weiter. Oder nicht?
Ja, also zum einen, was sie auch nicht gesagt haben natürlich, ist, sie sind da wieder nicht explizit auf IGPUs eingegangen oder auf diese
2 Wochen alten
genau.
Ryzen Z2A.
Auf die sind sie auch nicht eingegangen, auf den Ally sind sie nicht eingegangen. Ich fand das sehr merkwürdig und habe dann schon mal spekuliert, okay, was könnte das denn jetzt heißen? Also es ergibt ja keinen Sinn zu sagen, ja, die bekommen genau die gleichen Sachen, genau die gleichen Updates, Optimierungen, Features wie die anderen Grafikkarten, aber wir machen 2 Treiber dafür. Also das hat sich für mich nicht sinnig
angefühlt. Ja, und nennen den einen halt Maintenance Mode und kündigen ihm am Anfang im ersten offiziellen Statement als
nur kritische Sicherheitsupdates,
ne? Weil wir brauchen die Kappa für die neuen an.
Mhm. Also entweder das Statement, das AMD Deutschland da rausgehauen hat, das war einfach komplett falsch und da ist irgendwas intern.
Oktoberfest ist aber lange vorbei.
Da ist irgendwas intern massiv schiefgelaufen oder das war dann wirklich Schadensbegrenzung, die sie da begangen haben. Wenn das nur Schadensbegrenzung war und sie sich zu so einem Statement haben hinreißen lassen, würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen, wie das Commitment da dann wirklich zu ist. Mhm. Eine andere Spekulation, die du dann auch aufgemacht hast, ich hatte mit dir darüber geschrieben und du hattest gemeint, naja, vielleicht nehmen sie damit ja die Unterteilung zwischen Grafikkarten weg, die in Zukunft dann FSR 4 unterstützen werden und die es halt eben nicht können. Aber architektonisch gibt es dafür eigentlich keinen Grund. Das wäre dann Produktpolitik, denn wir hatten ja bereits, den habe ich auch nochmal verlinkt in der entsprechenden News, den Test von Wolfgang, wie man FSR 4 auf RDNA 2 und 3 zum Laufen bringt. Und es läuft zwar auf beiden Plattformen schlechter als auf RDNA 4, aber trotzdem auf beiden zum einen gleich gut und auch so gut, dass es einen deutlichen Mehrwert bietet. Das heißt, das wäre trotzdem eine Klatsche für RDNA 2 und RX 6000, wenn sie das so handhaben wollten. Und was man da jetzt rauslesen hätte sollen können, es war so vage, es war so wischiwaschi, man konnte so viel spekulieren und interpretieren, was auch die Community dann entsprechend getan
genau,
hat.
Genau, es ging halt deswegen ja auch fröhlich weiter weltweit.
Wir haben ja auf diese beiden Inhalte zusammen 1300 Kommentare oder was. Alter.
Ja, ja und durchaus auch wieder sehr, sehr ausschweifend, ne? Und
ja,
merkliche Diskussion. Also ich meine, natürlich war da auch Fanboy Schlacht sein Vater.
Ja, also es wurden Grabenkämpfe mit jugendlichem Elan geführt, du. Das ist
ja.
Aber es war ja auch dann Freitagabend, ne? Also das war dann ja wirklich wieder ins Wochenende gehen, Freitagabend mit der Situation, ne? Also das AMD-Marketing, die haben wahrscheinlich alle Shots also
ja, wobei der Treiber doch aber Mittwochabend kam. Also eigentlich hätten sie den doch einen Freitag bringen müssen. Aber da war, das Problem ist genau, ich gucke nur mal aufs Datum. Freitag war natürlich der 31. Das hätten sie doch auch noch machen können. Ja. Vielleicht hat sich da einer dann zusätzlich noch im Tag geirrt. Aber okay. Ja. Gut, aber dann gab es ja noch ein Statement.
Ja.
Weil es hat ja nicht gereicht.
Dann gab es in der Nacht auf den Montag, war das, glaube ich. Also am Sonntag hat da tatsächlich jemand in den USA im AMDs eigenen Blog nochmal ein Statement rausgehauen. Ich lese jetzt einen Teil davon vor, ne? Ich übersetze es direkt mal auf Deutsch. So, sie haben das Feedback gelesen und sie wollen die Verwirrung, wollen sie Auflösung zum neuen Treiber. Und zwar haben sie mit diesem Update jetzt zwei Treiberzweige etabliert. Zwei optimierte Treiberzweige. Einmal RDNA 1 und RDNA 2. Ja, und dann auf der anderen Seite RDNA 3 und RDNA 4. So, das war also alles von vornherein geplant.
Das
zwei
ist ja
optimierte Treiberzweige. Und das sei explizit nicht das Ende vom Support für RDNA 1 und RDNA 2. Und diese Grafikkarten, RX 5000, RX 6000, die sollen weiter erhalten Game Support für neue Erscheinungen, Stabilitäts- und auch Spieleoptimierungen und Security und Bugfixes. So, und der Unterschied...
Hattest du jetzt Features nicht
mitgelesen? Features haben sie nicht mehr reingeschrieben. Genau, das ist das Ding. Vorher gegenüber Toms Hardware hieß es dann wieder, ja, es wird neue Features geben.
Aber nur nach Market Needs.
Ja, hier sind jetzt keine Features mehr drin.
Und keine Market Needs.
Ja. Und gut, man könnte auch sagen, es war auch nie die Rede vom End of Support. Das war nur die, weil Sicherheits- und Market Needs sollte es ja ohnehin schon dauerhaft geben. Aber um die Feature-Support, weiß man nicht. So. Sie haben die führt weiter aus. Die Unterscheidung sei jetzt, dass diese älteren Produkte, also RX 5000, 6000, von einem spezialisierten, stabilen Treiber profitieren sollen, der auf Jahren des Feintunings und der Optimierung gebaut sei. Und das soll smoother sein und es soll eine konsistentere Erfahrung bieten für die Spieler. Wo ich mich dann frage, ja okay, aber bedeutet das im Umkehrschluss, dass der Treiber für RX 7000 und RX 9000 Dumpsterfire ist? Also,
ja, und nicht nur das, er würde halt auch den anderen Treiber zu Dumpsterfire machen. Ja. Okay, also und da gab es noch ein Statement.
Oder? Ja, Moment, also sie haben dann haben auch noch ausgeführt, ich habe das schon zusammengestutzt, aber da stand halt sehr viel Kram drin. Dadurch, dass sie jetzt diese Codezeuge auseinandergezogen hätten, könnten sie... Sie
sind beide optimiert, sagt
sie. Sie seien jetzt beide optimiert, aber der eine ist noch optimierter als der, also aber der alte ist noch stabiler und optimierter als der neue. Oder so, es ergibt keinen Sinn. Aber sie sagen, dadurch, dass sie die Codebasis da getrennt haben, können sie neue Features schneller für RDNA 3 und RDNA 4 bringen. Und RDNA 1 und 2 sollen halt stabiler bleiben für Future Games.
Ja.
So, also widerspricht sich wieder komplett. Und dann war die Frage, ja okay, Moment, das bedeutet dann im Endeffekt, es bleibt alles beim Alten, neue Features nur für die Neuen und Optimierungen auch für die Alten, aber eventuell zeitverzögert. Man will ja hier mehr auf Stabilität setzen und weniger dynamisch schnell sein. Hat man dann angefangen zu interpretieren, okay, was könnte das wieder heißen, bis dann gegenüber Hardware Unboxed auf der anderen Seite gesagt wurde, RDNA 1 und 2 Grafikkarten sollen Spieleoptimierungen zur gleichen Zeit erhalten wie RDNA 3 und RDNA 4. Das kam dann danach nochmal als Stellungnahme. Das heißt, AMD hat im Endeffekt innerhalb ja, nicht ganz einer Woche 4 Stellungnahmen rausgegeben, von der keine es geschafft hat, nicht der vorherigen zu widersprechen. Oder die sich teilweise, also ja, in sich selbst widersprechen. Und ich weiß nicht, ob da niemand miteinander spricht, ob da niemand einen Plan hat, ob sie wirklich einfach von Tag zu Tag ihre Policy für die nächsten Jahre neu über den Haufen werfen oder...
Also ich glaube, in dem Fall kann, muss man von außen konstatieren, dass zumindest PR nicht wusste, was sich das Treiberentwicklungsteam überlegt hat. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es wirklich so gewesen ist, wie ja auch die Trennung der Branches im Treiber zeigt und wie dann das erste Statement gesagt hat, dass sie da den ganzen Fokus auf RDNA 3 und 4 legen wollten. Und da keiner drauf geguckt hat und gesagt hat, also Moment mal, das ist nicht nur, dass wir alles DGPU-mäßig, was älter als 3 Jahre ist, abschneiden, sondern auch APUs in Gaming-Handhelds, die wir vor 2 Wochen released haben.
Und alles als älter als 3 Jahre abschneiden, das wäre ja schon ein Präzedenzfall
gewesen. Und dass sie dann letztendlich, also was ist denn die Quintessenz aus den ganzen Statements? Es gibt weiter die Spieleoptimierungen, die halte ich jetzt fast für am wenigsten relevant, ne? Weil diese Game-Ready-Treiber, wann hat es denn das letzte Mal den Fall gegeben, dass Wolfgang was ohne Game-Ready-Treiber getestet hat und mit dem Game-Ready-Treiber ging es dann richtig ab? Ja, die gucken sich die Spiele an.
Also Anfang des Jahres mit Nvidia hatten wir doch sehr tolle Game-Ready-Treiber.
So, und was aber jetzt auf der Strecke doch weiterhin geblieben ist, sind die Features.
Ja, also, oder? Beziehungsweise man weiß es nicht. Also, weil sich AMD immer wieder widerspricht und selbst bei den aktuellen Statements man davon ausgehen muss, dass sie es doch nicht so machen, weil Tage später ein anderes Statement kommt, das was anderes sagt. Wir wissen im Endeffekt nicht, wie lange werden RDNA 1 und RDNA 2 denn jetzt tatsächlich noch Updates bekommen. Man konnte bisher immer davon ausgehen, bei Grafikkarten, das läuft einige Generationen mit entsprechenden, ich sag jetzt Game-Ready-Treibern. Jetzt ist da ein Fragezeichen hinter. Nach Market Needs, ja, was soll das heißen? Wann läuft das aus? Und wenn es zur gleichen Zeit kommen soll, warum gab es denn dann die Zweiteilung? Warum legen sie es nicht wieder zusammen? Was ist mit den Features?
Ja, aber das bezieht sich ja nur auf die Optimierung. Ja, also, und nicht auf die Features.
Was ist jetzt mit den Features? Einmal werden sie erwähnt, mal nicht. Und was versteht AMD überhaupt unter diesen Features? Ne? Das größte Feature, was wahrscheinlich alle wollen, ist FSR 4 auf diesen Grafikkarten.
Ja, oder halt auf dem Ally ohne X.
Oh, ja,
Da brauchst du das auch am allerwichtigsten.
Ja, definitiv.
Tja. Gut, Fabian, halbe Stunde später sind wir so schlau wie zuvor. Trotzdem haben wir im Gegensatz zu den Tagen, ja, wir haben ganze Tage gerade in eine halbe Stunde zusammengefasst. Und die Wellen sind geglättet. Irgendwie haben sie es ja schon geschafft.
Also
ne? Alle. Man kann sich jetzt erstmal zurücklehnen und sagen, AMD macht da noch was. Aber wenn man dann sich noch die Frage stellt, ja, aber was denn jetzt konkret?
Wie lange?
Dann müsste man eigentlich schon wieder hibbelig werden.
Ja, also ich finde, das ist alles anders. Ich glaube, sie haben es so weit geklettet, dass Leute, die AMD wohlgesonnen sein wollen, damit jetzt zufrieden sind. Aber es ist nicht so weit, dass die AMD nicht wohlgesonnen sein wollten, sich damit zufrieden geben. Also das zumindest ist das der Eindruck, den ich erhalte, wenn ich mir die Kommentare dazu bei uns auch durchlese. Wer entsprechend AMD diehard ist, der klammert sich jetzt daran. Wer nicht AMD diehard ist, der hatte natürlich einen Field Day. Ich würde aber auch zusammenfassen, dass es natürlich marketingtechnisch ein Desaster war und die Marke Radeon dann zumindest in den versierten Kreisen, die das jetzt mitbekommen haben, wieder beschädigt hat. Ja, also sich jetzt angesichts dieses ganzen Fiaskos von wegen nach 3 Jahren eventuell schon den Support einstellen, da werden sich jetzt bestimmt einige Leute, die eine RX 9000 kaufen wollen, schauen den 82-Geschäft nochmal überlegen.
Ich hoffe ja, um dem Ganzen auch eine positive Note abzugewinnen, dass AMD die ganze Zeit, die sie sich, oder die ganze Kapazität, die sie sich ja schaffen wollten, laut erstem öffentlichen Statement gegenüber PC Games Hardware, dadurch, dass sie 1 und 2 aufs Abstellgleis schieben, obwohl sie jetzt ja wahrscheinlich in Zukunft doch noch Game Optimizations mitnehmen müssen, aber sie ja dadurch sparen, dass es keine neuen Features geben wird, Fabian, weil der Markt sie nicht verlangen wird, dass es ganz viele, viele tolle neue Features für zumindest die 2 letzten aktuellen Generationen bedeutet. Denn ich meine, wenn schon was abgeschnitten wird und Nutzer in Anführungsstrichen älterer Produkte da einen Nachteil haben, dann bitte auch wirklich vollends die freien Kapazitäten dann in die Entwicklung neuer Features stecken. Ja, vielleicht sind ja die neuen PlayStation 6 Features, Fabian, so unfassbar aufwendig, die sich da Herr Cerny und Jack Hu aus, wie heißt er? Jack, ich nenne jetzt nur mal Jack, ich habe den Nachnamen gerade vergessen, ausgedacht haben im stillen Kämmerchen und jetzt umgesetzt werden müssen bis Ende 27. Wir haben neulich mal drüber gesprochen.
Das musst du halt erstmal schaffen, dass du da eine Woche lang einen Shitstorm befeuerst, immer wieder nachfeuerst und am Ende niemand irgendwie weiser ist als zuvor und alles, was geblieben ist, verbrannt. Also, das,
ja, das war mal wieder wirklich klassisch. Das war schon mehr als klassisch AMD. Das war schon krass. So, was ist denn jetzt aber bei Civ 7 abgegangen, Fabian? Du wolltest mich ja jetzt wieder beruhigen. Ich bin ganz, ganz aufgeregt.
So, wir hatten ja gerade die Themen Shitstorm und Aufregung und komplette Katastrophe. Und das beschreibt ja relativ gut die Situation, die wir mit Civ 7 zum Release hatten. Ich hatte das ja auf der Gamescom 2024
letztes Jahr.
Und da habe ich ja nur das erste Zeitalter spielen können. Also ich meine, Civilization weiß wahrscheinlich jeder, was es ist. Eine Globalstrategie, du spielst eine Zivilisation, führst die von 4000 vor Christus bis in die Gegenwart bestenfalls. Und halt Globalstrategie. Und Civilization 7 hat jetzt diese Zeitaltermechanik, womit man bisher antike Zeitalter der Erkundung, also Mittelalter, Renaissance und dann halt eben Moderne hat. Achtung, Moderne bedeutet nicht Gegenwart, sondern es ist halt 19. bis 20. Jahrhundert. Und in diesen verschiedenen Zeitaltern hat man jetzt verschiedene Zivilisationen. Es gibt dann einen Übergang und all das war aber auf dieser Gamescom-Demo noch gar nicht anspielbar, weil man eben nur das erste Zeitalter spielen konnte. Und das, was ich da gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe dann so natürlich in meinen Text auch reingeschrieben, ja, man weiß nicht, wie das weitergeht. Ne? Was ist mit den restlichen Zeitaltern? Ne? Ich kann nur für das sprechen, was ich gesehen habe. Es bleiben da noch Fragen, dies und das. Aber der gesamte Eindruck war durchweg positiv. Das, was ich gesehen habe, war gut. Und das war bei fast allen Leuten so, die das previewt haben. Kommt das Spiel raus, stellt sich raus, ist eigentlich nicht ganz so positiv zu sehen. Das ist eigentlich eine kleine Katastrophe, was sie da gemacht haben, weil es überhaupt nicht in sich rund ist. Wenn man zum Preis von 70 Euro überhaupt nicht das Gefühl hat, man hat ein fertiges Spiel, geschweige denn ein gutes fertiges Spiel, weil die Übergänge zwischen diesen Zeitaltern komplett abrupt und waren einen aus dem Spielfluss rausgenommen haben und eigentlich alles kaputt gemacht haben, was man da im ersten Drittel des Spiels gemacht hat. So konnte man nicht wissen. Woher soll man das wissen? Es hat dann für mich auch wieder dazu geführt, dass ich mal hinterfragt habe, was bringt diese ganze Berichterstattung im Vorfeld eigentlich, wenn man zu Sachen gar nichts sagen kann, die dann so elementar sind. War dann in dem Fall ein Griff ins Klo.
Ja, da kannst du die Zeit auch für Nvidia-Lobeleien besser verwenden.
Nun gut. Ich würde halt, wenn man sich das jetzt so beobachtet hat, was da passiert ist und was in den Monaten seitdem passiert ist. Ich würde schon sagen, dass man da, wenn man mit dem entsprechenden Auge drauf achtet und danach sucht, durchaus einen Kampf ausmachen kann, den die Entwickler bestimmt gekämpft haben gegen ihren Publisher, also 2K Games, das ist ja auch der GTA-Publisher. Denn kannst mir nicht erzählen, dass ein Entwickler, der seinen Job gerne macht, das Spiel so auf den Markt bringen hätte wollen. Also das war einerseits viel zu früh. Das wird von den Investoren, von den Geldgebern entsprechend die Maßgabe gewesen sein, um möglichst schnell Return of Investment zu haben. Und zum anderen hat man dem Spiel einfach angemerkt, und man mag es ihm immer noch anmerken eventuell, es ist so aufgebaut, dass man über die Lebzeit des Spiels, was bei einem Civilization ja viele Jahre sind, immer wieder nachmonetarisieren kann. Also so modular, dass man elementare Bestandteile des Spiels, die eigentlich jeder im Grundspiel erwartet, dann halt eben noch zusätzlich mit einem Preis versehen kann. Und das kam entsprechend überhaupt nicht gut an. Stellenweise war 30% aufs Spiel die Bewertung der letzten 3 Monate. Also 30%, das ist fast Overwatch 2 Niveau. 20%. Und es hatte einfach keinen guten Start. Also viele Leute haben sich drauf gefreut, es hat dann aber niemand gekauft, weil das entsprechend dann mit den Previews auch klar wurde. Man hatte diese wundervollen Kurven, wie man gesehen hat, dass es kurzzeitig, glaube ich, die Spielerzahlen von Civ 5 hatte, dann aber wieder darunter gesunken ist. Also nicht nur das Civ 6.
Der Hype war ja auch, also ich interessiere mich für diese Art Strategiespiele noch nie. Und mir ist natürlich Civilization trotzdem Begriff und ich habe auch Freunde, die das halt seit jeher abfeiern. Aber ich krieg so im Alltag eigentlich nicht mit. Und das mit Civ 7, auch weil wir darüber gesprochen haben, auch grundsätzlich, das war ja so ein Hype und alle haben sich so drauf gefreut. Ja,
aber also die Realität war dann nicht nur, dass Civ 6, also die Spielerzahlen von Civ 6, dem Vorgänger, wann kommt der raus? 2016, glaube ich. Ja. Dass die nie eingeholt wurden. Inzwischen, also das hat inzwischen aktuell, wenn man auf Steam schaut, gut, Civ 7 ist ja direkt auf breit auch auf den Konsolen erschienen, da weiß man es natürlich nicht, aber man kann ja bei Steam schauen, bei SteamDB, Civ 6 hat aktuell je nach Tageszeitpunkt 3 bis 4, 5, 6 mal so viele Spieler wie Civ 7 und selbst Civ 5, das ist 2010 erschienen ursprünglich, hat doppelt so viele, dreimal so viele Spieler je nach Zeitpunkt. Also das muss auch finanziell entsprechend eine Katastrophe gewesen sein dann für 2K. Sie haben Firaxis dann aber nicht geschlossen, sondern denen gesagt, ja, dann bessert jetzt mal nach, macht mal so, dass das Spiel eventuell an Beliebtheit gewinnt. Und ich würde fast behaupten, in dem Fall haben Spieler dann tatsächlich mal mit ihrem Wallet gewotet und den Publisher dazu gezwungen, dass er den Entwicklern da Zugeständnisse macht, wie sie ihr Spiel aufbauen können. Und man konnte jetzt, es sind jetzt 10, 11 Monate vergangen seit Release, man konnte wirklich mit jedem Update, und es gab monatliche Updates, man konnte mit jedem Update nachverfolgen, wie die Entwickler auf das Feedback der Community entsprechend eingehen und nach die größten Kritikpunkte halt eben angehen und ja, aus der Welt räumen tatsächlich. Ich hätte mir das dann im August mal gekauft, nicht weil ich davon ausgegangen bin, dass es jetzt das perfekte Spiel ist und besser als Civ 6, aber einfach so aus, ja, vielleicht auch nicht mal aus journalistischem Interesse, sondern einfach nur, weil ich mich für das Genre interessiere. Ne? Also zu sagen, okay, da ist ein neues Spiel, das macht sehr viele Dinge anders, manche davon kommen nicht an, manche davon kommen an, mich interessiert jetzt, wie sich das anfühlt. Ne? Also was funktioniert, was nicht, lass das mal interpretativ oder analysieren vielleicht im Spiel. So. Ich hatte gar nicht gewartet, dass ich damit jetzt super viel Spaß haben werde. Ich habe es dann aber behalten, nicht zurückgegeben, hatte dann auch schon damals so ein bisschen Spaß, aber mich haben auch noch viele Sachen gestört. Und dann kamen aber größere Karten, eine neue Kartenregenerierung, diese Zeitalterübergänge wurden ein bisschen flüssiger gemacht, ein bisschen stimmiger auch. Sie haben beim User-Interface extrem viel nachgebessert, also wo ich damals wirklich Probleme hatte zu lesen, ja. Was passiert hier, wenn ich jetzt drauf drücke? Was macht es? Sag mir doch bitte, was es macht. Ich hatte das Gefühl, ich habe ein Mobile-Game-Interface. Da haben sie sehr viel nachgebessert. Ich habe es jetzt nochmal gespielt vor ein paar Tagen, also letzte Woche über. Und ich denke, man ist inzwischen an einem Zeitpunkt, wo es als Spieler als solches, wenn man diese 70 Euro Kaufpreis mal außen vor sieht und halt eben sich bewusst macht, naja, es ist halt noch neues Civ, es kann beim Umfang nicht mit einem vorherigen Civ, das Jahre an Content hatte, mithalten, da würde ich sagen, es ist inzwischen ein Spiel, das was taugt. Ich würde ihm jetzt keine 90% oder 80% Wertung geben, aber es ist inzwischen so gut, dass man damit Spaß haben kann, ohne sich andauernd aufzuregen. Das ist das eine. Das andere ist, sie haben jetzt entsprechend nochmal ein neues Update gebracht, wo sie den Ozean beackern, den entsprechend interessanter machen. Das soll jetzt nebensächlich sein, denn es gibt damit einher ein neues DLC-Paket. Das ist schon das dritte DLC-Paket, aber weil das so super gut ankam, zu einem unfertigen Spiel zwei DLC-Pakete zu bringen, die jeweils 30 Euro kosten, haben sie sich diesmal dann anscheinend gedacht, naja, dann verschenken wir dieses DLC-Paket. Und zumindest bis zum 5. Januar kann man das jetzt kostenlos halt einsacken. Wenn man es der Bibliothek hinzugefügt hat, dann behält man es auch. Aber es hat auch genau den gleichen Umfang wie diese anderen 30-Euro-Pakete. Und es gibt Rabatte. Das Spiel selbst kostet jetzt 45 Euro bis zum 17. November, glaube ich, statt regulär 70. Das ist den größten Rabatt, den sie bisher gefahren haben, also seitens des Publishers direkt. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, 45 Euro für dieses Spiel mit dem zusätzlichen Inhalt, den man halt über dieses kostenlose DLC-Paket bekommt, die anderen beiden Pakete sind auch reduziert um 33% und 50%. Das erscheint für mich eigentlich ganz stimmig.
Aber meinst du, sie kriegen die Kurve damit dann auch?
Ja.
Oder?
Ja, also ja. Ich glaube schon. Also sie hätten das fallen lassen können und sagen können, ja, wir beharren das jetzt, wir modeln das um, so dass es eher ein Mobile-Game wird und wir da entsprechend schrumpfen können. Aber ich habe ja mit den Entwicklern auch zu Gamescom schon gesprochen. Also die wissen, also gut jetzt zu unterstellen, die wüssten nicht, was sie tun, nachdem sie 6 Civilizations gemacht haben. Das wäre ein bisschen sehr steil. die wissen schon, wie sie ein gutes Spiel machen und wie sie mit den Spielern zusammenarbeiten können. Das ist auch das, was ich jetzt verfolgt habe, mit deren Community-Arbeit und mit deren Patches. Also den Worten folgen da tatsächlich auch Taten. Ich freue mich entsprechend einfach persönlich, weil ich gerne Civilization spiele und jetzt auch mit dem neuen Spiel Spaß haben kann und nicht nur mit Civ 6 weiterhin. Und ich wollte das mal in den Raum stellen, weil ich glaube, viele Leute haben im Februar gesagt, ja, nee, die Shitshow, die tue ich mir nicht an. Macht mal ohne mich. Und inzwischen ist es in der Versenkung verschwunden. Aber wenn ich mir das jetzt halt anschaue, hier in den Herbst gehend, man hat mehr Zeit zu spielen, man hat vielleicht noch mehr Lust, wenn es abends eh dunkel ist. Und dann kostet das 45 € und man kriegt jetzt einen Gegenwert, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt für ein neues Spiel fair. Ne? Mit dem Gratis-DLC dazu. Und also vor allem halt auf die Nachbesserungen bezogen. Man merkt das wirklich, es spielt sich ganz anders.
Aber siehst du mal, da hast du mich jetzt wirklich positiv überrascht. Du hattest mir das nur so als Schlagwort im Vorfeld in Discord geschmissen. Ich habe es wahrscheinlich nur mit einem Auge gelesen, dachte, hier geht's auch um Riesenaufreger. Ja, ging's auch, aber den hatten wir ja eigentlich schon vor einem Jahr. Vor einem knappen Jahr. Und Wasser auf die Mühlen der Beruhigung, dass es sowas gibt.
Ja, also man kann sich fast schon überrascht fühlen. Wenn man vor einem Jahr entsprechend draufhaut und sagt, komplette Katastrophe, dann ist es ja nur angebracht, dann entsprechend später nochmal drauf zu schauen und zu sagen, hey, hat sich was getan.
Man muss es dann halt einfach durchziehen, denn da fällt mir noch was ein. Da habe ich die Tage auch wieder Hinweise von Lesern bekommen. Wir haben ja auch schon wiederholt drüber berichtet. Das Thema ist, letztes schon, Battlefield 6, wo es doch zum Start am Freitag vor x Wochen die Probleme mit der EA-App gab, dass nur die EA-App-Vorbesteller oder Käufer, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt wirklich nur die Vorbesteller, die es ja auch schon runtergeladen hatten, dann nicht spielen konnten, weil das Spiel aus der EA-App heraus gestartet behauptet hat, es wäre alles nicht installiert und man müsste es halt noch als DLC kaufen, sowohl den Single als auch den Multiplayer. Und da hat die EA dann ja, glaube ich, schon am Samstag, das war doch innerhalb von 24 oder 36 Stunden, haben sie doch gesagt, oh ja, also die haben, oder innerhalb von drei Stunden, also ist drei Stunden? Ja, ich glaube, 30 Stunden war das Problem noch behoben. Und am nächsten Tag haben sie gesagt, wir entschädigen jetzt alle, die davon betroffen waren. Die kriegen Season Pass, Credits, also Experience Points für Waffen und Fahrzeuge, so. Und das hat dann auf sich warten lassen, dann ging es los und dann haben ganz viele, die diese Probleme auch hatten, obwohl es hieß, alle dieses Problem hatten, kriegen was, haben es nicht bekommen und dann haben Leute nachgefragt und auch bei uns aus der Community kam dann ja die Rückmeldung, das hatte ich dann auch nochmal als Update gebracht, ich glaube, das ist schon wieder 2 Wochen her, dass der Support sagt, vielen Dank, dass Sie sich an uns gewendet haben. Alle, die dafür qualifiziert sind, haben ihre Belohnung schon erhalten. Und auch bei uns in der Community ist noch ganz viele Stimmen gibt, die sagen, ich konnte am Freitagabend auch nicht spielen mit der EA-App. Und ich weiß nicht, was es soll. Ich bin doch betroffen, ich krieg da nichts. Und da gab es ja eben auch schnell Wasser auf die Mühlen. Die haben sehr schnell geschafft, das Thema für sich zu gewinnen. In dem Fall halt dann sehr schnell, sage ich mal. Ja? Innerhalb der ersten 48 Stunden. Die haben den Fehler schnell gefunden. Jetzt kann man auch sagen, First World Problem. Ne? Man konnte 3 Stunden nicht spielen oder 5. Aber ja, gut, das ging halt trotzdem nicht. Und man hat vorbestellt und so weiter und so fort. Und dann geben sie noch das Versprechen, dass alle was kriegen, die betroffen sind. Und offensichtlich ist diese alle, die betroffen sind, Definition aber systemisch anders abgebildet, als die Betroffenen das so für sich festgestellt
haben. Also ich habe auch zwei Freunde, Bekannte, die das entsprechend über die EA-App bezogen haben. Die waren davon betroffen, aber die haben bis heute auch keine Entschädigung bekommen. Ja. Die erwarten aber auch nicht, dass sie was bekommen. Also die sind in der Hinsicht.
Ja, immerhin hat das EA ja nur allen Betroffenen versprochen. Ja. Also ich mache da die Tage auch noch mal was zu. Da hatten wir ja schon mal eine Umfrage. Bin ich auch auf euer Feedback noch mal gespannt. Fiel mir nur gerade ein. Also bei Civ 7 scheinen sie wirklich sukzessive dran zu sein, die auf die Kritik einzugehen. EA war sehr schnell, hat auch sehr schnell sehr viel Lob bekommen. Ich meine, wann wird denn mal EA gelobt? Ja, und dann auch noch in so einer Situation. Aber dieses versprochene Kompensationspaket war halt so generös, dass alle sofort den Mund gehalten haben. Und jetzt kriegen sie es halt einfach nicht. Oder viele nicht. Tja.
Fabian, und da haben wir jetzt, kommen wir noch zusammen. Dann haben wir jetzt diese Podcast-Folge eigentlich drei Szenarien, drei Fallstudien, wie man einen Community-Shitstorm, wie man dem begegnen kann.
Ja. Ja,
wir haben die AMD-Variante, von wegen gieße Öl ins Feuer. Wir haben die Firaxis-Variante, von wegen am Anfang wenig versprechen, aber dann sehr viel nachliefern. Und wir haben die EA-Variante, am Anfang sehr viel versprechen, aber dann wenig nachliefern. Jetzt könnte man eine Analyse machen, was ist wie erfolgreich.
Ja, und für wen? Lass uns noch zur Sonntagsfrage kommen. Wir haben ja Smartphone-Neuvorstellungssaison. Sie ist durch.
Ja.
Sie ist durch. Wir hatten inzwischen ja auch zu den neuen iPhones, zu den neuen Pixeln, zu den neuen Schieß mich tot, mannigfaltig Berichterstattung, Podcasts und so weiter und so fort. Und du hast dir und der Community jetzt nochmal die Frage gestellt, was ist euch wichtig und kann euch das noch begeistern an Smartphones? Denn natürlich liegt es, denke ich mal, auf der Hand, dass wir alle, die wir Smartphones jetzt seit spätestens 2007, als das erste iPhone auf den Markt gekommen ist, kennen, nee, nicht spätestens, aber dass wir so viel Smartphone erlebt haben und so viel Entwicklung hinter uns und in den eigenen Taschen mitgemacht haben, dass uns Neuvorstellungen möglicherweise nicht mehr ganz so abholen, wie noch früher sie es getan haben. Und du hast es jetzt mal probiert zu unterfüttern.
Ja, also im Endeffekt Zahlen, Daten, Fakten. Also ich meine, das ist ja auch eine wiederkehrende Sonntagsfrage, die gab es schon mal. Ich habe sie jetzt wieder aus der... Ja, die gab es schon
x-mal.
Nee, das stimmt nicht.
Je nach Umfrage. Ja, einige der Umfragen darin gab es schon x-mal.
Eine, nämlich nicht. Die erste, die habe ich gekapert aus deinem Community-Fragebogen zum Jahreswechsel.
Weise mich doch immer wieder auf mein Alter.
Aber ich habe sie im Endeffekt aus der Mottenkiste geholt.
Warte mal. Nee, ich dachte, ich habe das Stapfen schon wieder gehört. Ja, so, zurück. Also, du.
Ich habe sie im Endeffekt wieder rausgekramt, weil ich dieses Gefühl, das du gerade umrissen hast, weil ich es selber hatte. Und zwar ganz konkret bezogen auf das Produkt, das hier auch im Teaserbild der Sonntagsfrage drin ist, das iPhone 17 Pro. Also objektiv ist es so viel besser als mein 12 Pro, aber... Ich bin einfach ich bin fast zu faul, mich darum zu kümmern, mir eins zu besorgen, weil ich mir einfach denke, es ist nicht worth it. Keine Ahnung. Ja. Also ich bin so müde, was das Thema angeht. Das 12 Pro bleibt mit iOS 18, weil ich Angst habe vor dem, was iOS 26 auf diesem alten Smartphone anstellen wird. Gut.
Ja, kann ich dir nicht sagen.
Aber genau, mal reinhören in die Community, wie sieht's denn aus bei euch? Und was wir zum Anfang festhalten können, zu der einen Umfrage, die wir jetzt beide schon angesprochen haben, nämlich die es wirklich schon x-mal gab, wie sind denn die Herstelleranteile bei uns in der Community? Apple ist weiter am Wachsen und Google und alle anderen eigentlich nicht.
Ja, und es ist krass, ne? Also entweder kaufen wirklich dann noch relativ viele Zuhörer, Leser weiter Apple-Smartphones oder alle anderen Geräte gehen kaputt und werden nicht ersetzt, außer Apple und Google-Smartphones. Denn unter 5.500 Teilnehmern haben inzwischen 34% angegeben, ein Apple-Smartphone ihr eigen zu nennen. Wir kommen von... Man sieht es hier nicht, leider. Wir haben ja dieses
Tool, genau,
die automatisch übernommen wird. Und man sieht Feature-Requests.
An Steffen habe ich auch gerade gedacht.
Mit welchem Datum? Von wann ist der
Referenz? Das müsste ein Tool-Tipp sein. Ne?
Irgendwann waren es mal 21%. Und es war nicht letztes Jahr. Ob es jetzt 8 Jahre her ist, weiß ich nicht. Wenn es die jährliche Umfrage, könnte schon sein. Hast du das aus den jährlichen Umfragen?
Ja, genau. Das müsste eigentlich 8 Jahre her sein. Also konnte Apple sich mehr als 50% zulegen innerhalb dieser 8 Jahre.
Und Google hatte damals, als Apple 20,6% hatte, 3,4 ist jetzt bei 21,1%.
Ja, das ist dann,
also ist ja noch
rasanter. Ja, gut, das ist dann halt irgendwann die Pixel-Serie, die er einsetzt, ne? Die da richtig an Fahrt.
Und Samsung mit 22,7% ist immer noch Platz 2. Und ja, das geht immer mal auf,
stabil,
und ab,
ne?
Und auf und ab, ne? So 25, 22, na 25, also es ist tendenziell ein bisschen niedriger als noch vor, sagen wir, 8 Jahren.
Ja, aber es ist,
also, aber es hat sich nicht viel getan. Es
bewegt sich eigentlich konsistent zwischen 20 und 25%. Und ja, ansonsten kaum noch eine Relevanz. Ne? Also Huawei ist halt komplett eingestürzt vor ein paar Jahren, offensichtlich. Was ist der viertgrößte Hersteller? Xiaomi mit 7%.
Also, ja, die waren auch schon mal bei 14. Ja. Also ja, also in der Community knubbelt sich es halt extrem.
Ja.
Das sehen wir natürlich auch in den weltweiten Verkaufsstatistiken. Das Apple-Großes, Samsung-Großes, was in der Community krass ist, ist natürlich Google so. Mit 21%.
Okay. Ich überspringe jetzt direkt ein paar Umfragen und pick mir nochmal eine interessante raus. Und zwar, wann kam dein aktuelles Smartphone auf den Markt? Beziehungsweise, wie lange nutzt du dein aktuelles Smartphone schon? Das ist so eine Doppelumfrage, die im Endeffekt das gleiche Thema beackert aus einer anderen Perspektive. Was ich hier interessant fand, jetzt bei der letzten, wie lange nutzt man es schon? Die Balken bei länger als 6, 5 bis 6 und länger als, also 4 bis mehr als 6 Jahre, so 4 plus, die sind länger geworden. Aber die Balken bei 1 bis 4 Jahre, die haben sich nicht wirklich bewegt oder sind sogar kleiner geworden. Insbesondere 1 bis 2 ist kleiner geworden. Und der Balken weniger als ein Jahr ist wieder groß geworden. So, was schließen wir daraus? Ich finde es interessant, weil die Leute, die ihr Smartphone länger als 2 Jahre behalten, die also nicht zweijährlich mit ihrem Tarif wechseln, die tendieren dazu, ihr Handy noch länger zu halten, als es vor einem Jahr der Fall war. Also es ist jetzt inzwischen, haben wir 4,4%, die länger als 5 Jahre ihr Smartphone haben, 2,3 haben 6 Jahre und immerhin 9% haben ihr Smartphone schon 4 Jahre. Wenn man das zusammenzählt, dann haben wir ja knapp hier, es geht Richtung 13-14% der Smartphones, die älter als 4 Jahre sind. Das wächst. Aber 2 Jahre, das geht runter. Also entweder
sind es 20%.
Genau, also
es ist trotzdem halt noch größer als die, ja. Ja, aber
also auf der einen Seite haben wir laut der Umfrage mehr Leute, die wieder einen zweijährigen Wechsel machen. Auf der anderen Seite die Leute, die es länger behalten, die behalten es nicht nur 3 oder 4 Jahre, sondern direkt 5, 6.
Die Mittelschicht bricht weg, Fabian.
Ja, das ich durfte ja diesmal auch 5 anwählen mit dem 12 Pro. Mal schauen, wie es in einem Jahr aussieht.
Ja, bei mir ist es ja das 15 Pro, was ich mir gekauft hatte, nachdem das 16 Pro rausgekommen ist, weil man, glaube ich, 60 € sparen konnte und es Millimeter dünner
ist. Ja, aber guck, das ist doch schon die Antwort auf die Frage, ja, ist man Feature-müde, ja, ne?
Genau, das sehe ich da, ich merke das ja auch bei mir, ne? Also ich musste da nicht unbedingt, der eine oder andere hat mich angeguckt, gesagt, so, hey, 60 € oder so, ich nehm doch das Neuere. Und ich gesagt, ja, aber warum? Ich sehe da halt absolut überhaupt keinen Grund für 60 € auszugeben. Und es ist, ich meine, so ein 15 Pro hat letztes Jahr, als es 16 rauskam, halt ja auch noch fast 1000 oder etwas über 1000 Euro. Also es ist wirklich das teuerste Smartphone, das ich mir je gekauft habe. Aber da war ich für die letzten 60 € war ich dann zu knausig. Ich habe da keinen Grund für gesehen. Also absolutes Luxusproblem. Und es muss jetzt, Ich möchte da irgendwann 5 bis 6 Jahre anklicken können.
Ja.
Toi, toi, toi. Noch sieht's gut aus. Genau, du.
Ich habe auch noch gefragt, was wichtig ist. Was sind denn die wichtigsten Kriterien?
Genau, das ist ja eigentlich so ein bisschen die. Also, jetzt sieht man die Begeisterung. Also, es gibt einen Teil der Community, der begeistert sich offensichtlich sehr für neue Smartphones. Sonst hätten wir nicht dann doch die hohe Wechselbereitschaft. Ja. Oder verliert es dauernd oder macht es dauernd kaputt?
Ich vermute, die größte Motivation kommt wirklich davon, dass viele Leute alle in diesen 2-Jahres-Verträgen sind und dann halt ein neues nehmen, weil sie einen neuen Vertrag abschließen oder in ihrem bestehenden Tarif halt eines hinterhergeschmissen bekommen.
Ja, aber es sind ja nur 14,7%, die sagen, es ist im Rahmen eines Mobilfunktarifes. Und 71% von euch geben an, wie wir beide auch, Fabian, sich das Smartphone unabhängig eines Mobilfunktarifs gekauft haben.
Das stimmt.
Also diese These kann ich anhand der mir vorliegenden Daten, Fabian, ich weiß nicht, ob du auf irgendwelche anderen Daten
zurückgreifen kannst. Die Verbindung habe ich jetzt gerade noch gar nicht gezogen, das stimmt. Also ich konnte mir das mit den 1 bis 2 Jahren wechseln nicht anders erklären, aber doch tatsächlich. Also wir haben hier viele Leute, 25%, 28%, also über die Hälfte der Teilnehmer an der Umfrage wechselt das Smartphone binnen 2 Jahren, aber 70% kaufen es auch manuell. Das heißt, wir haben wirklich sehr viele Leute, die einfach nach 2 Jahren hingehen und ein neues Smartphone kaufen.
Genau, und deswegen, also wir waren jetzt gerade so ein bisschen gedanklich auf dem Trip, ihr habt alle alte Smartphones, ja, das wächst auch der Anteil derjenigen, die alte Smartphones oder die Smartphones länger nutzen, aber es ist, steht im weit im Schatten derjenigen unter euch, die im 1- oder 2-Jahres-Rhythmus Smartphones wechseln.
Ja.
Ihr Smartphone.
Warum eventuell wechseln die? Was sind denn die wichtigen Kriterien? Gewonnen hat tatsächlich Software- und Update-Support über die Zeit, was natürlich dann ironisch ist, wenn, die, wenn 50% sowieso binnen 2 Jahren wechselt.
Hier müsste man nochmal die Hier müsste man nochmal mit dem Ressortleiter umfragen über die Art Fragestellung.
Ne, ja, ich hätte sehr gerne, Steffen, wenn, auch wenn du hier wieder zuhörst, was ich sehr cool wäre, wären verknüpfte Umfragen, ne, dass man sehen kann, wie haben denn die Leute abgestimmt, die nach einer Umfrage so abgestimmt haben. Aber das
dann könnte man auch euer Abstimmverhalten bewerten.
Ja, jeder User kriegt dann so eine Kartei, ne, wo dann die Hersteller und Publisher, die können dann da nachschauen, wie sieht's denn aus bei Computerbase Laser XYZ. Ja. Und dann können wir darüber ganz genau zielgruppengerechte Werbung ausspielen, die nur für einen einzigen Nutzer zugewiesen ist. Und ich sehe überhaupt nichts, wie das schieflaufen könnte.
Ja, Platz 2, Fabian, Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit. Das ist dann schon eher, ja klar, das schwingt mit, das Smartphones mit der Zeit. Na, langsamer werden sie ja eigentlich nicht, ne? Nur nicht mehr schnell genug für Software-Updates sein könnten.
Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit schnell genug für Software-Updates?
Ach so, Ladegeschwindigkeit von Apps, dachte ich. Ach so, da bin ich jetzt völlig falsch gedickelt.
Aber du ich meine, ja also
natürlich Akkuladen.
Ja, genau. Aber ja. Ich meine, du also die Verbindung von wegen, es wird langsamer, wenn der Akku alt wird, das stimmt ja tatsächlich.
Ja, das stimmt auch. Ja. Wenn man nur noch im Stromsparmodus rumhängt oder halt in diesem, damit du nicht plötzlich ausgehst, das hat auch Android auch, ne? Ich drossel die maximale Leistung.
Ja, das, also das,
ich
das,
nie in die Situation komme, dass der Akku nicht hinterherkommt.
Ich glaube, das liegt gar nicht daran, dass der Akku, dass das Smartphone das, also nicht nur, dass das Smartphone das absichtlich drosselt, sondern auch einfach, weil diese Lastspitzen eventuell ein fast leerer Akku nicht mehr hergibt, insbesondere wenn er älter ist. Also ich habe das, das ist die eine Sache bei meinem 12 Pro, wo ich es halt auch merke, das hat zwischenzeitlich mal einen neuen Akku bekommen. Aber auch jetzt, wenn ich auf 10% rutsche oder so, das ist mir im Urlaub ein paar Mal passiert, im Alltag eigentlich nie. Der Akku reicht mir dicke aus, ich nutze das nicht viel. Aber wenn ich dann mal auf 10% runterrutsche und dann stehe ich in voller Sonne, dann wird das Display so dunkel, dass ich es auch einfach direkt auslassen kann. Also.
Ja. Gut, aber was sie da mit den Mechanismen, glaube ich, inzwischen ganz gut behoben haben, ist so dieser Wintereffekt, oder? Man nimmt sein Smartphone aus der Tasche, es hat 20% und geht sofort aus. Ich glaube, das erkennt, das hatte ich jetzt die letzten Jahre nicht mehr.
Da musst du den Akku wahrscheinlich
auch 5 Jahre prüfen. Das iPhone ist, okay, das ist auch erst 1 Jahr alt jetzt in dem Fall. Ne? Aber das würde mich mal interessieren. Das ist doch so ein typisches Smartphone-Nutzerproblem gewesen. Früher, behaupte ich jetzt, wie seht ihr das? Das ist, wenn es kälter geworden ist und die Batterien dann durch die niedrigen Temperaturen nicht mehr so leistungsfähig sind, beziehungsweise in ihrer Leistungsfähigkeit einbüßen, in dem Moment, wo man es aus der warmen Hosentasche in die Hand nimmt, dass dann doch Smartphones im Winter oft ausgegangen sind und der Akku schon ein bisschen älter gewesen ist. Und ich glaube, da sorgen sowohl Android als auch iOS mittlerweile ein bisschen vor, indem sie ja erkennen, wenn der Akku nicht mehr so leistungsfähig ist und dann diese Hochleistungsfähigkeit des Smartphones einschränken und dann halt einfach den maximalen Takt reduzieren oder so, dass das SoC nicht mehr so schnell den Last wechseln kann und so viel abverlangen kann, dass der Akku ist dann bei niedrigen Temperaturen nicht mehr. Du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Was ist noch wichtig?
Ja, jetzt von die übliche Liste abgehen. Ne? Kameras, 60% sagen, Kamera ist wichtig, also Qualität, Auflösung, Brennweiten. Betriebssystem, 58%. Größe und Gewicht, 49%. Gut, hätte man vielleicht differenzieren können, ne? Welche Art der Größe, Bildschirmdiagonale oder Dicke, denn Dicke scheint ja, zumindest bei uns, wobei auch global, wenn man sich die Absatzzahlen vom, wie hieß es bei Samsung Galaxy Edge und vom iPhone Air, wird ja auch berichtet, dass es eine Katastrophe ist, was den Absatz angeht, wer hätte es gedacht. Apple nicht. Bildschirm ist wichtig, 46%. Gut, es ist halt relativ naheliegend jetzt. Ne? Langlebigkeit sagen noch 43%. Design und Farbe, das habe ich noch angekreuzt. Das ist, sagen nur 20%, 21%. Das hab ich ausgelassen. Aber ich bin tatsächlich, ich habe mir nämlich auch gedacht, ich glaube, der maßgebliche Punkt, warum ich mir kein 17 Pro kaufe, ist, weil ich das 12 Pro schöner finde. Und ich sehe halt nicht ein, warum ich zu einem hässlicheren Gerät wechseln soll, weil funktional brauche ich nichts davon. Das heißt, ich würde sehr viel Geld bezahlen und hätte ein weniger schönes Handy und fühlt sich blöd an. Also wenn es...
Zusammengefasst...
Ja, nee, also ich meine, wenn man halt so weit ist, dass, also zumindest wenn ich halt so weit bin, dass ich sage, Design und Farbe ist für mich fast das Wichtigste, dann ist das auch nochmal ein Zeichen dafür, ne, wie egal einem, also wie gut, sagen wir es positiv, wie gut der ganze Rest inzwischen auch bei alten Geräten schon ist.
Zusammengefasst muss man bei den Antwortmöglichkeiten hier dann doch aber wie am Anfang mit dem Blick auf Software und Update-Support über die Zeit sagen, das liefert alles keine Argumente dafür, warum man jährlich wechselt. Ja. Es sei denn, man ist so auf Kamera, also auf die letzte, ja klar, wenn man aufs letzte bisschen Kamera, das letzte bisschen Bildschirm, das letzte bisschen Größe und Gewicht, dann hätte man natürlich auch dieses Jahr wieder auf das iPhone 17. Wobei, iPhone 17 liefert ja wenigstens mit dem 120 Hertz und dem Pro-Display ein Argument, aber es deckt trotzdem nicht diese wahnsinnige Wechselbereitschaft auf Jahres- und Zweijahresbasis. Und die letzte Frage, die du gestellt hast,
nämlich, vielleicht bezieht man sich bei diesem Software-Update-Support ja darauf, dass man einfach immer mindestens 5 Jahre Support haben will. Und wenn man auf 4 Jahre Support runterrutscht, weil das Gerät 2 Jahre alt wird, muss man ein neues kaufen, um wieder 6 Jahre zu haben.
So. Ergibt alles keinen Sinn, Fabian. Und am Ende auch nicht die abschließende Frage, die fast alle Teilnehmer von oben auch noch beantwortet haben. Nämlich, wir haben nur 350 Leute verloren. Das erklärt es jetzt auch nicht. Von euch geben 58% an, sich nicht mehr für neue Smartphones und deren Features zu interessieren. Also es müssen andere Gründe sein, warum man so häufig sein Smartphone wechselt. Vielleicht kann der ein oder andere, der gesagt hat, er ist Smartphone müde, aber jedes Jahr ein neues iPhone oder Samsung Galaxy, sein eigen nennt, ja auch nochmal sich in den Kommentaren hier äußern. Wir wollen es einfach mal verstehen.
Vielleicht wird das auch die nächste Sonntagsfrage. Warum wechselt ihr alle 2 Jahre euer Smartphone, wenn ihr Smartphone müde seid? Warum?
Und keinen Mobilfunkvertrag euer eigen nennt, wo ihr es tun müsst oder könnt. Weil ihr unterjährlich genug Geld dafür gezahlt habt. Fabian, trotzdem erfrischend, erhellend. Für mich ist eigentlich die erste Frage die alles Entscheidende gewesen. Die mit der größten Erkenntnis, wie sich das so mit den Herstellern weiterentwickelt.
Ist ja auch deine Umfrage, die habe ich ja nur gekapert hier.
Ach, ja. Gut, das war jetzt wirklich nicht mein Hintergedanke. Wir haben allerdings schon Hintergedanken, Fabian, was wir nächste Woche mal machen. Es steht ja Weihnachten vor der Tür. Das heißt, zum Black Friday muss man sich alles kaufen, was man sich nicht zu Weihnachten wünscht, weil das kriegt man dann ja zu Weihnachten. Wir werden nächste Woche mal...
Ja, oder vielleicht machen wir das auch die Woche drauf, denn ich glaube, nächste Woche haben wir einen Gaming-Technik-Test und einen Community-Benchmark, über den wir sprechen können.
Was könnte das wohl sein? Da hast du recht, Wir reden die nächsten Wochen auf jeden Fall über ein großes deutsches Computerspiel. Ist ja wirklich ein Computerspiel. Und dann über so ein bisschen Kaufberatung. Was wäre denn unserer Ansicht nach eine sinnvolle Investition, einmal quer durch den Rechner, jetzt so zum Jahresende und mit Blick auf das, was da noch kommt. Bis dahin, Fabian, bleib gesund. Bleibt ihr gesund?
Auf ein weiteres Jahr, Jan Frederik.
Ja, auf ein weiteres Jahr, Herr Fabian. Bis denn. Ciao.
Tschüss.